Standpunkte. Der Podcast auf KenFM.
Wenn die Regierung über das Volk beunruhigt ist, Gesinnungswächterstudie erschreckt das Establishment. Von Sebastian Barlow. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, FES, benannt nach dem berühmten Demokraten, der während und nach der Novemberrevolution die Reichswehr gegen Revolutionäre in Berlin, dem Ruhrgebiet und Bayern einsetzen ließ, veröffentlicht seit 2006 regelmäßig Studien zu den Einstellungen der ominösen gesellschaftlichen Mitte. Die aktuelle Studie Verlorene Mitte, feindselige Zustände, rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018-2019 und die breite Resonanz, die sie in Politik und Medien erfahren hat, gibt Freidenkern Veranlassung zu ein paar grundsätzlichen Bemerkungen über diese Art von Forschung. Man sollte meinen, dass es in der Demokratie Sache des Volkes ist, den demokratischen Charakter des Staates und seiner Institutionen sowie die Festigkeit der demokratischen Überzeugung der politischen Akteure und Parteien beständig zu prüfen. Folglich muss in einem Staat, in dem umgekehrt eine politische Stiftung, die mit einer der regierenden Parteien verbunden ist, die demokratische Gesinnung der Bevölkerung beurteilen lässt und in dem eine Ministerin jener Partei das Ergebnis dieser Beurteilung mit den Worten kommentiert, die konstant hohe Zustimmung zu menschenfeindlichen und antidemokratischen Einstellungen ist beunruhigend, von Grund auf etwas faul sein. Primäre Datenquelle der Untersuchungen bilden die Ergebnisse von Befragungen, bei denen die Teilnehmer ihre Zustimmung zu verschiedenen vorgegebenen Aussagen jeweils auf einer mehrstufigen Skala bekunden sollen. Diese Forschungsmethode geht direkt auf die von Adornos und Horkheimers Institut für Sozialforschung in den 1940er Jahren in den USA entwickelte F-Skala zurück. Dahinter steht der Gedanke, dass die Befragten ihre wahren Ansichten, deren gesellschaftliche Ächtung ihnen bewusst ist, verheimlichen könnten, wenn sie direkt danach gefragt werden würden und man ihnen daher mit Tücke auf die Schliche kommen muss. Deshalb sollten sie durch Zustimmung oder Ablehnung gewisser Aussagen ihre angeblich autoritäre Persönlichkeitsstruktur unwissentlich verraten. Beispielsweise sollte Zustimmung zu der Aussage »Weder Schwäche noch Schwierigkeiten können uns zurückhalten, wenn wir genug Willenskraft haben« das autoritäre Denkmuster Machtdenken und Kraftmeierei belegen. Wie absurd und ideologisch überlagert diese angeblich empirische Forschungsmethode ist, hat Klaus Lindner in seinem erhellenden Vortrag »Die Lehre der Frankfurter Schule« auf der Konferenz zur marxistischen Persönlichkeitstheorie unter anderem dargelegt, die der Deutsche Freidenkerverband aus Anlass des 200. Geburtstages von Karl Marx im April 2018 in Hannover ausrichtete. So merkte er etwa an, Zitat, »Die Loslösung der Sprachzeichen von objektiver Wirklichkeit« erlaubt keine Interpretation über ihren gesellschaftlichen Gehalt. Keiner der Sätze muss für eine irrationale Deutung der Klassenverhältnisse stehen. Der Satz »Weder Schwäche noch Schwierigkeiten können uns zurückhalten« und so weiter kann von einem Antifaschisten im Kampf gesagt werden. Darin kann sich ein klassenmäßig vernünftiges Verhältnis zu Autorität ausdrücken. Zitat Ende. Dieses Grundproblem zieht sich wenig überraschend auch durch die Studie »Verlorene Mitte«. Die Themenblöcke, zu denen vorgeblich Primärdaten gesammelt wurden, lauten gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, GMF, rechtsextreme Einstellungen, neue rechte Mentalitäten, Rechtspopulismus, Verschwörungsmentalität und Einstellungen zur Demokratie. Zu jedem Themenblock werden verschiedene Einstellungen geprüft, die sich jeweils durch Zustimmung oder Ablehnung zu meistens zwei Aussagen offenbaren sollen. Auffällig ist, dass die eigentliche Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Aussagen durchgehend völlig unabhängig von der Bewertung der Ergebnisse ist. Wer etwa findet, dass zu viele Ausländer in Deutschland leben, offenbart den Machern der Studie automatisch eine fremdenfeindliche Einstellung. Als würde sich die Frage, ob tatsächlich zu viele Ausländer in Deutschland leben, entweder gar nicht stellen oder als wäre sie bereits bar jedes vernünftigen Zweifels verneinend beantwortet worden. Eine Erörterung dieser Frage ist nicht vorgesehen. Die Meinungen der Bevölkerung sind für die Demokratiespezialisten im akademischen Elfenbeinturm nur als Forschungsgegenstand interessant oder in ihren eigenen Worten, Zitat, im Gegensatz zu einer ideologisch orientierten Studie prüfen sie, die Mitte-Studien, nicht Wahrheiten, sondern Ausmaße und Zusammenhänge. Zitat Ende. Einige grundlegende methodologische Probleme des Forschungsdesigns, die den Autoren unbedingt bekannt sein müssen, werden in der methodologischen Vorbemerkung nur gestreift, und bei der Interpretation der einzelnen Ergebnisse gar nicht berücksichtigt. Ein solches Problem ist etwa, wie es zu verstehen ist, wenn ein Proband auf einer mehrstufigen Antwortskala von Stimme voll und ganz zu bis Stimme überhaupt nicht zu eine der dazwischenliegenden Optionen wählt. Nehmen wir als Beispiel die vorgegebene Aussage, Aussiedler sollten besser gestellt sein als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind. Dass volle Zustimmung zu dieser in der Tat rassistisch formulierten Aussage auf die Einstellung klassischer Rassismus deutet, ist plausibel. Wer dem aber nur eher zustimmt, kann damit entweder zum Ausdruck bringen wollen, dass er der rassistisch formulierten Aussage zwar nicht voll, aber weitgehend zustimmt, oder aber, dass er einer abgewandelten Formulierung der Aussage voll zustimmen könnte. Schließlich fühlen sich etwa Angehörige der deutschen Minderheit in Russland ja nicht aufgrund biologischer Abstammung, sondern aus kulturellen und historischen Gründen mit Deutschland verbunden. Sie deshalb besser stellen zu wollen, was übrigens geltendem Recht entspricht, mag immer noch als falsches Identitätsdenken kritisiert werden, aber die Einordnung solchen Denkens als klassisch rassistisch wäre unzulässig. Solche Feinheiten gehören aber noch zu den kleinsten logischen Problemen der Untersuchung. Bei den schlimmsten Streichen hat man es mit offensichtlichen ideologischen Manipulationen zu tun. So werden etwa im Themenkomplex gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gleich drei Arten des Antisemitismus geprüft: klassischer, sekundärer und israelbezogener. Klassischer Antisemitismus drückt sich angeblich in nicht vollständiger Ablehnung der Aussage aus, dass Juden in Deutschland zu viel Einfluss haben oder dass Juden durch ihr Verhalten an ihren Verfolgungen mitschuldig sind. Die Zustimmungswerte sind äußerst gering. Um trotzdem den Antisemitismus-Teufel an die Wand malen zu können, muss daher zunächst der sekundäre Antisemitismus hervorgeholt werden, der sich durch Zustimmung zu der Aussage, dass viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen, zeigen soll. Scheinbar wieder so eine Aussage, die unabhängig von ihrem möglichen Wahrheitsgehalt tabu ist. Auch sie wird von rund 3/4 der Befragten abgelehnt. Nun kommt der israelbezogene Antisemitismus ins Spiel, der sich durch Zustimmung zu den Aussagen »Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat« und »Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben«, manifestieren soll. Nun ist gerade in Bezug auf den zweiten Satz die Unterstellung, dass er eine feindselige Haltung gegenüber Juden zum Ausdruck bringe, eine grundlose, ideologisch motivierte Konstruktion. Die Zustimmungswerte zu diesen Sätzen liegen nun etwas höher, was zweifellos daran liegt, dass sie, wenn auch absichtlich falsch formuliert, ein gewisses Maß an Wahrheit enthalten. Es fällt auf, dass in der Gruppe der Befragten, die eine mittlere Zustimmungsoption teils wählen konnte, bei beiden Sätzen überdurchschnittlich von dieser Gebrauch gemacht wurde. Der Sinn der Befragung ist offenbar zu prüfen, ob das Volk auch brav Merkels pro-zionistische Staatsräson mitträgt. Und siehe da, das Volk, der große Lümmel, muss noch mehr an die Kandare genommen werden. Erstaunlich ist, wie die Autoren nun diese Zahlen zu den konstruierten Antisemitismusarten deuten. Zitat: Die, wie auch in den Vorjahren, niedrige Zustimmung zu einem klassischen Antisemitismus zeugt von einer starken Norm in Deutschland, die offenem Antisemitismus entgegensteht. Einem modernen israelbezogenen Antisemitismus stimmen allerdings sowohl in 2016 als auch 2018-2019 rund 1/4 der Befragten zu. Ist das Vorurteil also weniger offen und direkt, scheint eine Norm gegen den Antisemitismus weniger stark zu sein, und es stimmen deutlich mehr Befragte antisemitischen Aussagen zu. Zitat Ende. Die Zahlen sollen also nicht etwa eine geringe Verbreitung des klassischen Antisemitismus in der Gesellschaft belegen, sondern nur eine hohe Hemmschwelle, diesen in einer Telefonumfrage zu äußern. Die Autoren geben sich hierdurch als Anhänger jener irrationalen, zynischen und zutiefst rassistischen Ideologie zu erkennen, wonach der Antisemitismus dem Deutschen mit der Muttermilch eingeimpft wird und nur durch äußere Maßregeln am Hervortreten gehindert werden kann. Tatsächlich trägt der Antisemitismusbegriff, zu dem sich die Autoren bekennen, mythologische Züge. Zitat: Antisemitismus lässt sich zum einen als Judenhass und einer Feindlichkeit gegenüber Juden, weil sie Juden sind, verstehen. Allerdings kann sich der Antisemitismus auch von der unmittelbaren Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden lösen und ohne unmittelbaren Bezug auf Juden als Welterklärung dienen. Zitat Ende. Und, Zitat: Wir reden daher auch nicht von Antisemiten, was suggerierte, es gäbe per se auch Nicht-Antisemiten, sondern von antisemitischen Einstellungen, die gelernt, übernommen und weitergetragen werden, in unterschiedlichen Milieus unterschiedlich weit, die zwar sehr zäh, aber grundsätzlich veränderbar sind. Zitat Ende. Wir lernen: Antisemitismus muss sich nicht auf Juden beziehen und es gibt keine Nicht-Antisemiten. Dieser Schwachsinn steht da schwarz auf weiß. Die Willkür, mit der die vorgelegten Aussagen gewissen Einstellungen der Befragten zugeschrieben werden, lässt sich fast in jedem Einzelfall nachweisen. Es folgen einige frappierende Beispiele. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Zustimmung fließt in die Erfassung von Chauvinismus als Element des Rechtsextremismus ein. Man muss sich gegen die aktuelle Politik wehren. Zustimmung verrät das Merkmal Aufruf zum Widerstand als Element einer neuen rechten Mentalität. Deutschland wäre ohne die EU besser dran. Zustimmung verrät das Merkmal nationale Rückbesinnung gegen die EU als Element einer neuen rechten Mentalität. Verbrechen sollten härter bestraft werden. Zustimmung fließt in die Erfassung von rechtsgerichtetem Autoritarismus als Element des Rechtspopulismus ein. Politiker nehmen sich mehr Rechte heraus als normale Bürger. Zustimmung fließt in die Erfassung von Demokratiemisstrauen als Element des Rechtspopulismus ein. Die Medien und die Politik stecken unter einer Decke. Zustimmung fließt in die Erfassung von Verschwörungsmentalität ein. Es ist leicht zu erkennen, dass die Autoren der Studie schlicht ihre eigene politische Ideologie zum Kriterium der Wahrheit erhoben haben, sodass sie in der Tatsache, dass Teile der Stichprobe die einzelnen vorgelegten Aussagen anders bewerten als sie selbst, einen statistischen Nachweis für rechtsextremes und demokratiefeindliches Denken sehen. Die wenigen Seiten von Umfrageergebnissen sind eingerahmt von langen und überwiegend völlig unwissenschaftlichen Reflexionen über die Themenkomplexe, in denen die ideologische Motivierung und Verblendung der Autoren überdeutlich zutage tritt. Vom Antisemitismus-Fetisch war oben schon die Rede, ein anderes von vielen möglichen Beispielen. Zitat: Und es gelingt ihnen, den Identitären, in etablierten Medien ihre Positionen zu verbreiten, weil auch an sich kluge und seriöse Medien deren Strategie nicht erkennen, nicht entlarven, falsch einordnen, weil sie so harmlos daherkommen und daher meinen, diese gehörten als eine Position unter vielen nun mal zum demokratischen Meinungsspektrum und daher auch abgebildet, in Teilen vielleicht auch, weil es gewisse Sympathien für einige ihrer Positionen gibt. Zitat Ende. Die Medien werden hiermit also ermahnt, die Identitären nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Deskriptive Forschung sieht anders aus. Im Kapitel über Verschwörungsmentalität entlarvt sich die Mentalität der Autoren am greifbarsten. Zitat: Verschwörungsmentalität ist in Deutschland aktuell weit verbreitet. Fast die Hälfte, 45,7%, glaubt an geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Ein Drittel, 32,7%, stimmt der Aussage zu, Politikerinnen und Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten dahinterstehender Mächte und etwa jeder Vierte, 24,2%, findet, Medien und Politik stecken unter einer Decke. Sogar knapp über die Hälfte, 50,4% der Befragten, teilt eine wissenschaftsfeindliche Haltung und gibt an, dass sie ihren Gefühlen mehr vertrauten als sogenannten Expertinnen. Auch den Klimawandel zweifelt immerhin noch mehr als jeder Zehnte an, 11,6%. Es ist bei dieser kurzen Zusammenfassung anzumerken, dass wir lediglich die Antwortkategorien von Stimme eher zu und Stimme voll und ganz zu auswerten. Unter Hinzunahme der Mittelkategorie, die immerhin nicht ausdrücklich ablehnt, würden die Zustimmungswerte teilweise noch deutlich höher ausfallen. Zitat Ende. Die Zahlen sollten tatsächlich alarmieren. Hinsichtlich des Zustands der Politik, der Medien, der Wissenschaft, wenn das Misstrauen diesen gegenüber in der Bevölkerung so groß ist. Die Macher der Studie sind aber nur über die Verschwörungsmentalität der Menschen als vermeintliche psychologische Erklärung dieses Misstrauens besorgt. Bewusst verfälschend ist die Interpretation der Autoren, dass die von ihnen sogenannte Verschwörungsmentalität demokratiefeindlich sei. Dies wird in dem Satz formuliert: Wenn politische Eliten Teil einer Verschwörung sind, dann ist es folgerichtig, ihnen zu misstrauen, Demokratie-Misstrauen. Haben wir richtig gelesen? Das Misstrauen gegenüber den politischen Eliten ist dasselbe wie Misstrauen gegenüber der Demokratie? Hier haben die Autoren sich in ihrer monotonen Geschwätzigkeit verplappert und ihre Begriffsverkehrung offenbart. Ausgehend von der lexikalischen Bedeutung des Wortes Demokratie kann es ja keinen größeren Unsinn geben als den zitierten Satz. Demnach wäre ja der vorbildliche Demokrat einer, der niemals daran dächte, den politischen Eliten zu misstrauen. Der Satz gibt aus Sicht der Autoren nur deshalb Sinn, weil sie die Bedeutung von Demokratie ins Gegenteil verkehrt haben. Sie meinen damit die unangefochtene Herrschaft der Eliten. Ihre Studie dient keinem anderen Zweck, als deren Sicherheit zu überprüfen. Sebastian Barlow ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes.